Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir treffen Jesus heute Morgen in Jerusalem. Er sitzt in einem Seitenraum des Tempels, Jesus lehrt. Und das heißt, er legt das Alte Testament aus und viele hören zu. Und dann passiert nach Johannes 8 Folgendes. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu Jesus, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Ein erstes, nämlich ein klarer Fall. Oder wem gehören ihre Sympathien? Für die Pharisäer in dieser Geschichte ist die Geschichte dieser Frau ein ganz klarer Fall. In flagranti wurde sie beim Ehebruch erwischt. Vielleicht hat sie sogar ihr Ehemann angezeigt. Woher sollten die anderen es sonst auch wissen? Du sollst nicht Ehe brechen. So sagt es klar und unmissverständlich das siebte Gebot, und da gibt es keine Alternativen, wenn dann und wenn es vielleicht so oder anders ist. Du sollst nicht Ehe brechen, Punkt. Und die Ausführungsbestimmungen im dritten Buch Mose regeln ebenso klar: Wenn jemand die Ehe bricht, soll er des Todes sterben. Also, das Wort Gottes ist an dieser Stelle völlig eindeutig, vielleicht sogar schmerzhaft eindeutig. Und zudem gibt es an der objektiven Schuld dieser Frau nach dem Bericht des Johannesevangeliums nichts zu deuteln. Also es steht fest, sie verteidigt sich später auch mit keiner Sekunde, das stimmt nicht. Niemand hat Einwände, die Tatsachen sind sonnenklar. Die Tatsachen sind klar, das Gebot Gottes ist klar. Und trotzdem frage ich Sie jetzt, wem gehören Ihre Sympathien? Ich vermute, dass die meisten von uns zumindest Mitleid mit der Frau haben. Und dass vermutlich viele von uns die Ankläger durchaus unsympathisch finden. Ich vermute das, ich weiß nicht, ob Sie so denken. Aber warum gehören unsere Sympathien zumindest zu einem größeren Teil eher der Frau als den Anklägern, wenn der Fall doch so klar ist? Ich habe zwei Vermutungen. Die erste hat es mit unserer Zeit, mit unserer Gegenwart zu tun. Wenn ich es richtig sehe, ist Ehebruch heute für viele nichts Verwerfliches mehr. Vielleicht noch, und das sage ich durchaus mit tiefem Ernst aus der Seelsorge, vielleicht noch für den jeweils betrogenen Ehepartner. Der findet das meistens nämlich nicht so lustig. Aber so höre ich es trotzdem oft in Gesprächen, in der Seelsorge, in der Öffentlichkeit: Wenn man jemand Neues liebt und es in der Ehe nicht mehr richtig stimmt, dann kann man doch nichts dagegen machen. Die Gefühle sind einfach stärker. Und wer weiß denn, warum die Frau in unserer Geschichte mit einem anderen Mann ins Bett gegangen ist? Man kann sich doch gute Gründe denken. Unsere Zeit. Und wenn dann noch, das muss man ja doch ehrlicherweise sagen, so unangenehme Rechthaber auf der anderen Seite stehen wie diese Schriftgelehrten, dann sind unsere Sympathien schnell klar. Dann müssen eben die alten biblischen Texte neu interpretiert werden. Dann müssen wir das Wort Gottes unserer Wirklichkeit anpassen und es nicht als starren Rahmen gegen unsere Gefühle und Bedürfnisse wenden. So eine erste Vermutung aus dem Geist der Zeit heraus, in der wir ja alle leben und der uns ja nicht unberührt lässt. Aber auch dann, wenn man sich jetzt etwas näher mit dieser Geschichte beschäftigt, mit diesem Bericht aus dem Johannesevangelium, dann werden diese pharisäischen Schriftgelehrten nicht sympathischer. Denn wenn man sich das gut anhört und liest, dann merkt man, sie scheinen diese Frau nur als Mittel zum Zweck zu gebrauchen. Sie benutzen die Frau, was auch immer da gewesen ist, nur um Jesus eins auszuwischen. Und das ist das Übelste, was man mit einem Menschen machen kann, ihn zu verzwecken. Sie brauchen einen Anklagegrund gegen Jesus. Und darum stellen sie Jesus eine Falle. Wenn er sich auf die Seite des Gesetzes stellt, so wie sie es gerade vorgetragen haben, dann ist klar, dann verliert er viele Sympathien. Denn die Leute denken ja, Jesus ist irgendwie ein bisschen netter als der Rest der Welt. Und so haben wir ja auch ein Jesusbild heute. Jesus ist ein bisschen netter als die bösen alten Schriftgelehrten. Wenn Jesus sich jetzt also auf die Seite des Gesetzes stellt, verliert er die Sympathien im Volk. Wunderbar, genau das wollen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn er aber mal wieder sein weiches Herz durchkommen ließe, dann verstößt er gegen Gottes Wort, gegen die Tradition des Mose und auch gegen die aktuelle Rechtslage. Und dann können sie Jesus anklagen und dann ist er auch weg vom Fenster. Also ist doch eine super Situation für die, die Jesus loswerden wollen. Es gibt zwei Varianten. Ja, Jesus hält sich ans Gesetz, verliert die Sympathien. Jesus stellt sich auf die Seite der Sympathien, verliert das Recht. Und in beiden Fällen kann man ihn loswerden. Hat da keine Bedeutung mehr. Sympathisch ist das allerdings nicht. Vor allen Dingen dann, wenn man sich das Gesetz des Mose zum Thema mal wirklich gründlich anschaut. Denn dort macht sich nicht nur die Ehebrecherin, sondern auch der Ehebrecher schuldig. Und er verdient dieselbe Todesstrafe wie sie. Lesen Sie da irgendwas von dem Ehebrecher? Von dem Mann, der doch wohl an dem Ehebruch auch beteiligt war? Vielleicht dachten die Ankläger, dass sie mit einer Frau leichteres Spiel haben könnten. Ein Skandal, der bis heute ein Skandal ist, denn weltweit werden vor allen Dingen Frauen Missbrauchsopfer. Also, wem gehören Ihre Sympathien? Eine erste Frage. Wie geht jetzt Jesus mit der Falle um, die man ihm gestellt hat? Wie stellt er sich zum göttlichen Recht? Wir lesen weiter aus Johannes 8. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Eine überraschende Wende. Oder lässt Jesus hier Gnade vor Recht ergehen? Insgesamt ist das ja schon auch irgendwie so ein bisschen coole Geschichte. Also wenn man sich das mal so bei Lichte überlegt, da wollen die Pharisäer Jesus eine Falle stellen. Und was macht Jesus? Er dreht den Spieß sogar um. Er rennt nicht nur nicht in ihre Falle, sondern am Ende fühlen sich die Pharisäer ertappt. Und sie verkrümeln sich. Aber ganz so einfach ist die Geschichte doch nicht. Denn von einem Triumphgeschrei von Jesus oder von der Frau am Ende, ha, denen haben wir es jetzt aber gezeigt oder so, davon hören wir auch nichts. Schauen wir also auch jetzt wieder genauer hin. Wie reagiert Jesus auf die Anklage der Frau durch die Pharisäer und auf die Falle, die sie ihm damit stellen? Zunächst einmal völlig überraschend, Jesus sagt gar nichts. Er bückt sich auf den Boden und er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Können Sie sich die Szene vorstellen? Jesus, die Ankläger, dahinter die große Volksmenge, die haben die Frau in die Mitte geholt, die steht so richtig so auf dem Präsentierteller. Und jetzt die eifernden Leute, die sagen: Jesus, jetzt musst du doch mal das Recht durchsetzen. Und sie hoffen, dass er in die Falle läuft. Jesus bückt sich runter und schreibt mit dem Finger auf die Erde. irgendwo auf dem Tempelgelände. Was mag er da geschrieben haben? Das wüssten wir gerne. Johannes, der Evangelist, verrät es uns nur leider nicht. Wir müssen also ehrlicherweise sagen, wir wissen es nicht. Jetzt gibt es ein paar gute Vermutungen. Ich nehme sie mal kurz mit rein. Es könnte sein, dass Jesus eines der Gebote dorthin geschrieben hat. Du sollst mich begehren, deines nächsten Frau. Und das könnte bedeuten, dass Jesus auch den Schriftgelehrten einen Spiegel vorhält und sagt, auch wenn ihr jetzt diese Frau als Ehebrecherin überführt habt, ihr seid auch nicht besser als sie. Eure Gedanken und Gelüste sind auch nicht sauber. Eine Variante, er schreibt Gottes, ein weiteres Gebot Gottes auf. Die zweite Variante, Jesus malt nur so im Sand herum. Kennen Sie ja vielleicht auch, es gibt so Menschen, die beim Telefonieren malen. Ja, das hat dann keinen großen Sinn. Das ist einfach so Konzentration, man muss ein bisschen was zu tun haben. Jesus malt im Sand herum und er bremst sozusagen die Ankläger aus. Ja, die stürmen so mit Power los und Jesus holt die erstmal runter und sagt, Moment, er malt so ein bisschen im Sand herum. Ihr Eiferer, könnte er sagen, nun mal langsam kommt erst einmal zur Besinnung und zwar jetzt zur Besinnung über euch selbst und eure heimlichen Motive. Zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, Jesus setzt eine alttestamentliche Prophezeiung um. Denn nach Jeremia 17 schreibt Gott tatsächlich auf die Erde. Steht da. Und wen? Die Abtrünnigen. Weil sie den lebendigen Gott verlassen haben. Dann würde Jesus mit diesem Schreiben schon Gericht ankündigen über die Ankläger. Er sagt, das kommt, aber er vollzieht es nicht sofort, sondern er lässt noch ein bisschen Puffer dazwischen, also Zeit zur Umkehr. Drei Varianten, die biblisch einen guten Sinn ergeben, aber ehrlicherweise, wir wissen es nicht. Jesus sagt nicht Ja und er sagt auch nicht Nein zur Anklage. Sondern, was macht er? Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, er wendet sich jetzt an Sie persönlich. Also bis jetzt ging es um die Frau. Die hat was Böses gemacht, Jesus, was tust du jetzt? Und jetzt wendet sich Jesus an die Ankläger und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus verhandelt also gar nicht den Fall der Frau, sondern den Fall der Ankläger, der Rechthaber. Diejenigen, die meinen, dass sie mit dem lieben Gott doch schon im Reinen sind. Schließlich seien sie ja lange nicht so schlimm wie die anderen. Und da wird Jesus plötzlich grundsätzlich. Er sagt, wer ist denn unter euch ohne Sünde? Oder anders gefragt, wer hält sich wirklich komplett an Gottes Willen, ohne einen Kompromiss mit der Sünde einzugehen? Und was jetzt auf diese Frage von Jesus folgt, ist für mich die nächste Überraschung. Jesus hält den Menschen, die da sind, den Spiegel vor. Er stellt sie vor Gottes Wort und sagt, hoppla, wie sieht es denn eigentlich mit euch aus? Ohne Sünde? Und jetzt verschwinden die Ankläger. Sie gehen einer nach dem anderen und gestehen damit ein, ja, Jesus hat recht, wir sind nicht ohne Sünde. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe eine gewisse Hochachtung vor diesem Rückzug. Und ich bin mir gar nicht so ganz sicher, was passieren würde, wenn Jesus das heute fragen würde. Würden wir das eingestehen? Würde man das eingestehen? Denn es sind ja nicht nur die Ankläger, die sich verkrümeln, sondern das Volk dahinter scheint auch zu verschwinden. In unserem Bericht aus Jerusalem sieht das jedenfalls so aus, denn am Ende ist Jesus mit der Frau alleine. Das heißt, auch die, die mal gucken wollten, wie da gerade mal eine wieder durch den Kakao gezogen wird und wo man sich so richtig, das kennen Sie, ne? Ja, so bei den Unfällen an der Straße. Ja, wo man nicht beteiligt sein möchte, aber doch sich so ein bisschen freut, wie gut, dass ich gerade gesund bin und es mir nicht so schlecht geht wie dem, der gerade einen Unfall hat. Und warum haben die großen Prozesse so viele Zuschauer? Ja, warum werden sie manchmal im Fernsehen übertragen und werden dann weltweit verbreitet? Vielleicht hat es mit dieser Haltung zu tun, wie gut, dass ich nicht so bin wie die. Da kann man sich so in seiner eigenen Rechthaberei, will ich das gar nicht nennen, sondern in seinem eigenen Grundgefühl so bestätigt fühlen. Und diese Leute erkennen, Jesus hat recht. Wir sind nicht so, wie wir vor Gott sein sollten. Auch wir sind Sünder. Ich habe Hochachtung davor, dass sie hier verschwinden. Nicht nur die frommen Pharisäer, sondern auch die Normalos haben es kapiert. Wir haben keinen Platz unter den Sündlosen. Auch wir stehen vor dem Richterstuhl Gottes ohne Entschuldigung da. Soweit der Rückzug. Und dann passiert, was manche ja schon befürchtet haben, die ganze Zeit. Jesus lässt die Frau laufen. Ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen. Jetzt gehen Sie noch mal einen kleinen Moment mit zu der Frau. Was muss da für ein Aufatmen durch sie gegangen sein? Gerade noch den sicheren Tod durch Steinigung vor Augen und jetzt Freispruch. Gerade noch den Hass der Ankläger im Nacken und nun den liebevollen Blick des Heilands vor Augen. Welch eine Änderung durch Jesus. Jesus, lässt er Gnade vor Recht ergehen? Streicht er Gottes Gebote durch und passt sie der Wirklichkeit an, so wie wir es manchmal gerne hoffen? Gut für die Frau am Tempel und gut für uns? Ehebrecher mit Taten, Worten oder Gedanken. Endlich wird unser Gewissen frei, keine Schuld mehr, alles erledigt, ich kann machen, was ich will. Ein dritter und letzter Gedanke, ein nachdenklich machender Schluss. Oder wie finden Gnade und Recht zusammen? Schauen wir nochmal ans Ende der Geschichte. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn Jesus zu der Frau hier sagt, du sollst nicht mehr sündigen, dann heißt das doch, das, was hinter ihr liegt, ist Sünde. Dann heißt das doch, Ehebruch ist Sünde, auch in den Augen von Jesus. Jesus sagt nicht, es ist egal, was du gemacht hast, kannst gehen. Er sagt auch zu den Anklägern nicht, das Gebot Gottes gilt nicht mehr, packt eure Steine ein. Sondern im Gegenteil, ja, ich weiß nicht, ob sie es noch im Ohr haben, Jesus sagt, setzt es um, bitte werft den ersten Stein, das Gebot Gottes soll getan werden. Das klingt jetzt gar nicht mehr so nett, wie wir uns Jesus manchmal vorstellen. Jesus sagt also nicht, das Gebot Gottes kann man durchstreichen, das ist egal. Er macht etwas anderes, er ermäßigt nicht das Gebot Gottes, sondern er verschärft es. Er hält den Anklägern und jedem im Volk seinen Spiegel vor. Und dadurch wird klar, um es mit dem Apostel Paulus zu sagen, hier ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Die Frau ist also kein schlimmer Sonderfall, sondern der Normalfall von Sündern, die das Gebot Gottes ignorieren. Aber es gibt jetzt doch eine Ausnahme. Jesus. Er fragt, wer ohne euch Sünde ist, ohne Sünde ist, darf den ersten Stein werfen. Und jetzt sagte er, ich könnte es, auch ich verurteile dich nicht, obwohl ich es jetzt könnte. Er hätte das Recht dazu, der Sohn Gottes und der sündlose Mensch. Er könnte es zu Recht tun, aber er tut es nicht. Und das ist Gnade. Es ist keine Gnade, die das Recht außer Kraft setzt. Denn dieser Jesus, der so barmherzig mit einer Sünderin umgeht, ist auf dem Weg zum Kreuz. Und genau darum geht es ja in dieser Geschichte. Um einen Anlass, um Jesus aus dem Weg zu räumen. Unsere Geschichte ist eigentlich eine Passionsgeschichte. Jesus sagt nicht, es ist egal, liebe Frau, was war, schwamm drüber und mach weiter. Sondern Jesus sagt und lebt, es ist schlimm, was geschehen ist. Es war und es ist gegen Gottes Gebot und es kickt dich heraus aus der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Aber ich nehme dir Schuld und Sünde ab. Und darum darfst du neu leben. Nur darum darfst du neu leben. Nicht, weil es egal war, sondern weil ich dir deine Schuld abnehme. Und darum ist klar, sündige hinfort nicht mehr. Das ist die Gnade des Evangeliums. Sie trägt die Strafe des Gesetzes und macht frei zu einem neuen Leben in der Nachfolge von Jesus. Ihr Sünder heute Morgen im Gottesdienst, ich spreche euch einfach mal so an. Lauft nicht weg mit eurer Sünde. Versteckt sie nicht länger. Kommt mit ihr zu Jesus. Er sagt zu dir, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und wenn ihr Sünde beim anderen entdeckt, redet sie nicht klein, aber erhebt euch auch nicht darüber, denn wir sitzen im selben Boot. Und wo ihr könnt, vergebt und helft zu einem neuen, besseren Leben mit Jesus. Denn Jesus ist ja auch mit euch und ihnen barmherzig. Amen. Herr Jesus, das war heute Morgen keine ganz leichte Kost. Aber wir merken, du meinst uns und nicht nur die anderen. Du möchtest uns mit hineinnehmen in den Raum deiner Gnade und der Erneuerung unseres Lebens. Und du möchtest, dass wir es teilen, was wir von dir empfangen. Danke, Herr, dass du Sünde wegnimmst. Nicht nur die von den anderen, sondern auch von uns. Und danke, dass wir bei dir befreit werden zu einem neuen Leben mit dir. Hilf uns, Herr, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg stärken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.